Das ist die Bitte, die mit dem Namen dieses Sonntags ausgesprochen wird. Und ich grüße Sie, die Gemeinde, mit dem Wochenspruch für die neue Woche. Ein Wort, das am Beginn der Passionszeit steht, die am Mittwoch mit der Fastenzeit beginnt. Ein Wort, das Jesus zu seinen 12 Jüngern sagt. In Lukas 18 lesen wir: Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist. Zwei Dinge, und das soll nicht die Predigt sein. Zum einen, Kreuz und Auferstehung ist keine Panne Gottes, sondern es wird vollendet werden, was geschrieben ist. Und das andere, am Kreuz ist es vollendet. Jesus wird sagen: Es ist vollbracht. Feiern wir Gottesdienst, seien Sie herzlich willkommen. Ich möchte herzlich willkommen heißen die Angehörigen von Herrn Franz. Unser herzlicher Gruß, der Gruß der Gemeinde an Sie, die Sie trauern um Ihren Verstorbenen. Möge Gott Sie trösten in diesen Tagen. Und ein Einsatz zu mir, zumindest in der Gießener Allgemeinen, stand Pfarrer Osbach mit diesem Gottesdienst, aber er ist weiterhin erkrankt. Und ich darf ihn heute und hier vertreten. Jens Pracht, mein Name. Die meisten werden mich kennen. Ich darf das. Die Gemeinde hat mich beauftragt. Schön, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern. Ich lade Sie ein, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, das längste Lied des Morgens miteinander zu singen, 545, ein Morgenlied, und man kann da keine Strophe weglassen. Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 445. Der ist Tag und Nacht lässt werden, Sonne und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist erhält, den Gott wollen wir danken. Und das buchstabieren wir dann in den Versen durch. Wir singen gemeinsam.
Der ist Herr und Herr.
Wir feiern auch diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich darf Sie bitten, die Nummer 715 aufzuschlagen. Sie finden den Wochenpsalm, Psalm 31. Und wir wollen beide Psalmteile im versweisen Wechsel miteinander sprechen. Sie als Gemeinde bitte die eingerückten Verse. Es ist ein Lied, in dem das Vertrauen zu Gott ausgesprochen wird. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit.
Heilige dein Wort zu mir, hilf mir eins, sei mir ein starker Fels und meine Burg, dass du mir hilfst.
Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Du wollest mich aus dem Fenster ziehen, dass ich mir meine Stärke, denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
Ich freue mich und befühle mich über deine Güte, dass du mein Leben anziehst und nimmst dich meiner Hand in Not.
Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, und stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich aber, Herr, ich hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott und meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.
Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht und hilf mir durch deine Güte.
Ich sprach wohl in meinen Zeiten, ich gebe von deinem Wort Verstoß.
Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie.
Sei getrost und unverzagt, alle, die wir des Herrn harret.
Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harret. Kommt, lass uns diesen Herrn anbeten.
Und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wenn wir in Gottes Gegenwart treten, dann ist es nur recht, wenn wir ihm unsere Erlösungsbedürftigkeit, unsere Hilfsbedürftigkeit und unsere Schwachheit eingestehen. Und so lasst uns vor diesem Gott treten und bekennen. Herr, wir bekennen dir, dass wir uns immer wieder schuldig machen in Gedanken, Worten und Werken. Wir bekennen dir, dass wir lieblos mit unserem Nächsten umgehen, dass wir die Zeit, die du uns anvertraust, nicht gut füllen, dass wir die Gaben, die du uns gibst, nicht gut einsetzen. Wir bekennen, dass wir es immer wieder versäumen, dem, was wir tun könnten, im Guten gerecht zu werden. Wir gestehen dir unsere Schwachheit ein, auch unsere Verzagtheit, unseren Kleinglauben, unser mangelndes Vertrauen auf dich. Herr, wir bekennen dir, dass wir deine Hilfe brauchen, deine Rettung, dein Heil, immer wieder neu. Und dass wir deine Vergebung brauchen und deine Erbarmen. Und so strecken wir uns aus nach dir und bitten dich, Herr Gott, erbarm dich über uns.
Gott, erbarme dich. Christi, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich.
Gottes Wort sagt uns zu, dass wir, da wo wir unsere Schuld bekennen, wir damit rechnen dürfen, dass er sie uns gnädig zuwendet. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und so hört den Zuspruch seiner Gnade und Freundlichkeit, seiner Zuwendung. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Ehre sei Gott in der Höhe.
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zum Gottesdienst. Und jeder und jeder bringt mit, was bewegt, was beschäftigt und was bedrängt. Du kennst die Gedanken, die uns durch den Kopf gehen. Wir bringen mit, was uns bedrängt und beschäftigt aus dem eigenen Leben. Die Sorgen, die wir uns machen, die Not, die uns die Krankheit bereitet, die Ängste, mit denen wir uns abends schlafen legen. Wir bringen mit, Herr, was uns bewegt in Bezug auf die Menschen neben uns und mit uns. Wie wir sehen, dass andere nur schwer zurechtkommen, dass andere einsam sind und dass andere leiden und dass andere Hilfe bräuchten. Und wir wissen nicht, wo es diese Hilfe herkommen soll. Herr, und es sind bedrängte und wirre Tage, in denen wir leben. Und wenn wir die Zeitung aufschlagen und die Nachrichten sehen, dann geht es uns an die Nieren, dass es nicht so ist, wie es sein könnte. Dass Leid und Schmerz und Geschrei überall ist und Verwirrung. Und dass der Hunger nach Macht und Einfluss den Mächtigen den Kopf verdreht. Herr, wir kommen mit all dem, was uns hier beschäftigt und bewegt. Wir kommen, wie wir sind. Und wir halten uns für diesen Moment dir hin. Bitten, dass du dich erbarmst, dass du dich unserer Schwachheit annimmst, dass du unserem Nächsten zur Hilfe kommst und dass du dich über dieser Welt erbarmst. Herr, wir bitten, dass du uns in diesem Gottesdienst begegnest, uns ansprichst, uns erreichst. Und wir bitten und beten, dass wir nicht unverändert hinausgehen. Wir danken aber dir, Herr, dass bei dir ein starker Arm ist, genug Hilfe, genug Trost, genug Heil. Genug Macht und genug Herrlichkeit auch für uns und auch für diese Welt. Und so danken wir dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen, dass wir dir das Vertrauen neu aussprechen dürfen. Wir danken für deine Freundlichkeit, mit der du uns ansiehst. Amen. Amen. Wollen wir es nochmal singen? Nochmal richtig kommen.
Amen.
Wir hören zum heutigen Sonntag Esto Mihi auf einen nicht ganz unbekannten Text des Apostels Paulus aus dem 1. Korintherbrief, das sogenannte Hohelied der Liebe. Und man hört es oft als, da besingt Paulus die absolute Liebe. Er redet eigentlich von der Liebe, die er sich für sich wünscht, für sein Leben. Wie er sich sein Leben in dieser Welt denkt. Und er legt einen guten Maßstab. Er redet von der eigenen Begrenzung und Schwachheit. Und vielleicht hören wir diesen Text einmal mehr, als dass da unser Bruder in Christus davon schreibt, wie ein Leben in dieser Liebe Christi aussehen kann. Hören wir Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Wenn ich mit Menschen oder mit Engelszungen redete, aber keine Liebe hätte, dann wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich sogar Berge versetzen könnte, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Wenn ich all mein Habe den Armen geben würde und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen und die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Und dann überspringe ich ein paar Verse und lese den Schlussvers aus diesem großen Text. Nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Halleluja.
Halleluja.
Zum Bekenntnis unseres Glaubens aufzustehen. Gottes Wort spricht uns an und die Gemeinde antwortet. Und wir tun das nicht alleine, sondern mit aller Christenheit auf Erden. Auch mit den verfolgten und bedrängten Brüdern und Schwestern in aller Welt. Nehmen Sie es wahr, dass viele dieses Bekenntnis teilen und keiner für sich alleine glaubt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte Sie Platz zu nehmen. Der Gottesdienst, auch die Predigt gleich, wird ein bisschen um die Frage kreisen, wie hältst du es mit dem Wort Gottes? Zum Einstieg in diese Frage singen wir die zwei Strophen des Liedes 198. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Das ist ein steiler Satz. 198, wir singen die Strophen 1 und 2.
Aller Habe und dem Glück.
Sprechen. Herr, lass uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen, aber nicht lieben, dass wir es hören, aber nicht tun, dass wir ihm glauben, aber ihm nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Stellen Sie sich für einen kleinen Moment Folgendes vor. Es ist ein Wochentag, Sie haben am Nachmittag etwas Zeit, die meiste Arbeit ist getan, Sie sind so beschäftigt mit Ihren Gedanken, Sie haben die Nachrichten gehört, Sie sind an irgendwas dran und es klingelt an der Tür. Sie machen auf und Jesus steht vor der Tür. Sie bekommen nicht wirklich einen Schreck, denn Sie wissen, wer Jesus ist. Sie haben von ihm gehört. Sie sind ihm schon ein paar Mal begegnet, an der einen oder anderen Stelle ihres Lebens. Aber jetzt steht er da vor ihnen und sagt ganz schlicht, ich hätte Zeit, ich will dir begegnen. Ich lese den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen, und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr beantwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist notwendig, und Maria hat das Bessere erwählt. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Was passiert? In einem kleinen Dorf bei Jerusalem in Bethanien kommt Jesus bei zwei Schwestern zu Besuch. Dass ein Mann zwei wohl ledige Frauen besucht, ist auf den ersten Blick wohl ungewöhnlich. Das Johannesevangelium berichtet aber, dass in diesem Haus auch der Bruder der beiden, Lazarus, wohnt. Das ist der, der später sterben und von Jesus auferweckt werden wird. Jesus scheint auch nicht zum ersten Mal zu Besuch zu sein. Sie scheinen insgesamt gut vertraut miteinander zu sein. Hier bei den beiden Frauen hat er einen Ort, an dem er Unterstützung und Versorgung erfährt. Jesus kommt also ins Haus der beiden, ein Angebot zur Begegnung, zur Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Reaktionen. Und ich will versuchen, mich mit Ihnen ein wenig in die beiden Frauen hineinzudenken und zu beschreiben, was hier passiert. Da ist Martha. Es wird nur gesagt, dass sie arbeitet. Sie ist mit ihrer normalen Haushaltstätigkeit vielleicht noch nicht ganz fertig und sie sagt, ich will das alles nur noch eben erledigen, Jesus, und dann habe ich Zeit. Oder sie sagt, Jesus, welch hoher Besuch, ich will ihm etwas Besonderes anbieten, ich möchte etwas ganz Besonderes für ihn tun. Und dann entschwindet sie. Oder sie sagt, oh Jesus, kommt, aber wie sieht's hier aus, so kann ich ihn nicht empfangen, ich muss alles schön machen und alles herrichten. Ich habe noch was zu tun, ich will was Besonderes machen oder ich muss erst aufräumen. Egal was es genau ist, sie meint, sie muss erst noch etwas anderes machen. Und dann sieht sie ihre Schwester, wir gucken uns die gleich an, und sie sieht, die Maria setzt sich einfach zu Jesus. Und Martha wird ärgerlich, sie blickt auf ihre Schwester, vergleicht sich und stellt fest, die sitzt bei Jesus und ich nicht. Sie hilft mir nicht. Alles muss ich alleine machen. Ich bin neidisch, ich komme zu kurz. Das, was die hat, das möchte ich auch. Und sie wendet sich an Jesus und sie will seine Solidarität. Jesus, du musst doch bitte sehen, dass das so nicht geht. Sag ihr, dass sie mir helfen soll. Und Jesus wendet sich ihr zu und sagt, Martha, Martha. Mit viel Zuneigung und Wertschätzung blickt Jesus sie an. Das ist kein scharfes Gerichtswort, mit dem er sie zurechtweist, sondern Jesus will Martha wieder zurechtbringen. Martha, du läufst Gefahr, dich in deinem Betrieb zu verlieren. Das, was du hier alles tust, das will ich gar nicht von dir. Das sitzt Schauen wir auf die andere Frau, schauen wir auf Maria. Jesus kommt und sie setzt sich zu ihm. Wir wissen nicht, was Jesus sagt und worüber er redet, ob Maria eine Frage gestellt hat oder ob Maria ihm einfach das Herz ausschüttet. Vielleicht plaudern sie auch nur über Alltagsdinge. Vielleicht hat der FC Bethanien am Wochenende verloren und jetzt müssen sie darüber reden. Maria lässt sich auf eine Begegnung mit Jesus ein. Und Jesu Wort, sie hat das Bessere erwählt. Erwählt macht deutlich, das war eine bewusste Entscheidung von der Maria. Das war nicht zufällig. Was hat sie sich gedacht? Sie hat sich gedacht, ich will diese Gelegenheit, zu den Füßen meines Herrn zu sitzen, nutzen und ich möchte diese Gelegenheit nicht einfach verstreichen lassen. Ich will nicht hinterher sagen, ach, hätte ich doch mal besser. Sondern jetzt ist die Gelegenheit, jetzt ist es dran, ich lege alles andere aus der Hand. Auch und sogar auf die Gefahr hin, dass meine Schwester sich über mich ärgert. Ich möchte bei diesem Jesus sitzen. Ich möchte ihn hören. Ich möchte mich von ihm trösten und mahnen und ermutigen und leiten lassen. Ich will sein Wort hören. Maria weiß, dass das Hören von Jesu Wort immer in die Tat führen wird. Aber im Moment ist die Tat noch nicht dran, sondern das Hören. Ich glaube, jetzt sind wir in dem Text drin. Und ich möchte einen ersten Punkt benennen. Jesus kommt und redet. Das ist eigentlich das Steilste. Jesus kommt, ist da und will gehört werden und er kann gehört werden. Das darf man nicht überlesen. Jetzt leben wir nicht in der Zeit, in der Jesus auf Erden lebt. Jesus redet nicht in leiblicher Gegenwart zu uns, er klingelt nicht an der Haustür. Er ist einmal in die Welt gekommen, damals in Bethlehem, hat geredet, gehandelt, hat Heil geschaffen durch den Tod am Kreuz. Und dieses Wort, dieses Reden Jesu ist bezeugt in der Schrift. Und dieses Wort von Christus läuft. Die Augenzeugen haben es weitergetragen, mündlich und schriftlich. Wir haben die Evangelien, vierfaches Zeugnis von dem, was Christus redet. Gott redet weiter durch Christus, durch sein Wort. Und wir können ihn hören in unser Leben hinein. Es ist nicht so, dass Gott nicht reden möchte oder schweigt. Wie oft höre ich den Satz, Gott redet nicht. Naja, dann lass ihn doch mal reden. Es liegt an uns, ob wir ihn hören wollen. Das ist steil. Gott lässt sich herab, zu uns Menschen zu reden. In seinem Sohn redet er von sich, wer er ist, was er will, wie er über sie, über mich denkt, welches Interesse er an einer Beziehung hat, was er in Christus tut. Gott redet in Christus von Wertschätzung und Anerkennung, vom Sieg über dem Tod. Er redet von Trost und er redet von Heil. Und er redet von Leben und Gnade und von Freundlichkeit. Das Erste, was es zu benennen ist, ist, unser Gott schweigt nicht. Es ist nicht wichtig, was ich heute zu sagen habe. Ich will Ihnen nur Gottes Reden nahe bringen. Die Tatsache, dass er redet und wir eingeladen sind, uns zu seinen Füßen zu setzen, wie Maria, und zuzuhören. Wenn wir die Bibel zu Hause ungelesen im Schrank stehen lassen, wenn wir die Auslegung seines Wortes nicht hören wollen und lieber im Bett bleiben, wenn wir uns in Kreisen und Gruppen nicht über Gedanken machen können und wollen über sein Wort, wie soll denn Gott dann reden, wenn wir uns nicht unter sein Wort begeben? Aber was für ein Glück, dass er redet. Und wir können einfach hören. Gehen wir zurück zu den beiden Frauen. Wir müssen von beiden etwas lernen. Nämlich Gott redet und jetzt liegt's an mir, wie ich höre. Ein zweites, will ich eigentlich hören? Martha hat keine Zeit, keine Ruhe, keine Lust, will ich nicht sagen. Aber ihr kam etwas dazwischen. Wie oft höre ich den Satz, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit. Ich habe so viel anderes im Kopf, ich habe keine Ruhe, ich habe keinen Frieden und jetzt passt das gerade nicht. Man kann sich in der Zerstreuung verlieren. Wenn immer etwas anderes zu tun ist, immer etwas läuft, immer ein Bildschirm flimmert, immer jemand eine Nachricht schickt, dann verliere ich mich und dann verliere ich vielleicht auch Gott aus dem Blick. Wie wäre es einmal, das ganz praktisch anders zu machen, nämlich so wie Maria? Die Bibel aus dem Regal nehmen, vielleicht auch an die älteren Geschwister unter uns eine neue kaufen, wenn die Schrift so klein ist, dass man sie nicht mehr gut lesen kann. Und vielleicht das Lukas-Evangelium, diesen Text von heute oder viele andere Texte suchen, finden und einfach mal wieder anfangen zu lesen. Diesem Jesus zuhören, was er zu sagen hat. Und vielleicht muss ich dafür einen Moment meines Tages freiräumen. Handy aus, Fernseher aus, Pause von aller ach so dringenden Arbeit. Alles aus der Hand legen. Wie will Gott meine Hände füllen, wenn die gar nicht leer sind? Wenn da immer noch ein Handy ist oder ein Kochlöffel oder ein Besen oder ein Werkzeug oder ein Autoschlüssel oder eine Fernbedienung. Wie wäre es, nicht für den ganzen Tag, aber für einen Moment des Tages zu Jesu Füßen zu sitzen? Gute Worte zu hören. Sätze wie diese. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Sätze wie diesen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Sätze wie diesen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sätze wie diesen schlichten Satz, ich bin bei dir. Ich stärke dich, ich tröste dich, ich halte dich, du gehörst zu mir. Gott redet, will ich hören. Und die dritte Frage, die dieser Text aufwirft, was ist so falsch am Machen, am Tun? Werfen wir noch einen Blick nochmal auf Martha. Ich habe vorhin gesagt, es könnte ja sein, dass Martha etwas für Jesus tun will. Sie will es ihm schön machen, sie will es ihm recht machen, sie will ihn bedienen. Was ist daran so falsch? Wissen wir nicht alle, dass Beziehung zu Jesus auf Gegenseitigkeit angelegt ist? Wenn Jesus für mich stirbt, nun mich ergreift, mich rettet, meine Schuld vergibt, mein Leben heil macht, dann will ich mich doch in seinen Dienst nehmen lassen, von ihm zeugen in Wort und Tat, ihn in dieser Welt repräsentieren. Sagt Jesus nicht selbst, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter? Was macht Martha falsch? Es geht schon um das Tun. Im Lukas-Evangelium, vor unserem Predigttext, steht das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Frage an den Gesetzeslehrer, was ist das höchste Gebot? Und die Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann die Frage, wer ist mein Nächster? Und Jesu Gleichnis, der Samaritaner wird dem zum Nächsten, der unter die Räuber gefallen ist. Und dann endet Jesus das Gleichnis ja mit dem Satz, geh hin und tu, mach das Gleiche. Hat also Martha nicht eigentlich doch recht in ihrem Engagement, in ihrem Mühen und in ihrem Tun? Gute Theologenantwort, ja und nein. Natürlich darf unser Leben bestimmt sein von Jesus. Und natürlich muss Jesus Beziehung Gestalt bekommen im Denken, im Reden, im Handeln, auch in der Hinwendung zum Nächsten. Man darf, man muss an meinem, an deinem, an unserem Leben sehen, dass ich genau das will, was Martha auch will. Nämlich diesen Jesus ehren, diesem Jesus dienen, diesem Jesus gefallen und für diesen Jesus Gutes tun. Aber die fromme Martha macht so viel und verliert Wesentliches aus dem Blick. Nämlich ihre Beziehung zu diesem Christus selbst. Das gibt es in vielen Beziehungen. Man macht was für den anderen und denkt, dass darin die Beziehung besteht. Und selbst wenn Ehen auseinandergehen, hört man den Satz, ich habe doch so viel für dich getan. Es ist andersrum. Ich habe eine Beziehung. Und darum bin ich bereit, meinen Teil der gemeinsamen Arbeit zu erledigen. Es ist nicht so, dass weil ich die Arbeit für den anderen mache, besteht die Beziehung. Sondern die Mühe, die Arbeit für den anderen kommt aus der Beziehung heraus. Und so ist es mit Christus auch. Nicht weil ich etwas für ihn tue, habe ich eine Beziehung zu ihm, sondern er hat eine Beziehung zu mir. Und aus dieser Beziehung heraus darf ich leben. Ich muss mich immer wieder der Beziehung versichern. Das ist bei Menschen so, die ich schätze und die ich mag, mit denen muss ich Zeit verbringen. Und dann kann aus dem heraus wieder das Tätigwerden kommen. So ist es mit meiner Bindung an Christus. Ich kann nicht ständig in seinem Dienst unterwegs sein, ohne nicht auch auf ihn zu hören und in Gemeinschaft mit ihm still zu sein. Die Beziehung immer wieder zu erneuern, zu festigen und zu vertiefen. Wenn ich nur etwas für ihn tue, das geht nicht gut. Diese Begegnung mit Christus ist unbedingt notwendig. Und Jesus will Martha schützen, verlier dich nicht in der Aktion. Es geht um dich und um mich. Jesus will auch Martha nicht gegen Maria ausspielen, sondern will Martha zu sich und damit zur Mitte des Lebens holen. Wenn Christus das Hören auf ihn, dieses ihn reden lassen, nicht die Mitte meines Lebens ist, dann verlieren wir uns. Das gilt für mich als Christenmenschen, das gilt für eine Gemeinde und das gilt auch für die ganze Kirche. Wenn wir es nicht mehr schaffen, Gott zuzuhören, dann wird es schief. Und wir müssen immer wieder zurück zu seinen Füßen und ihn reden lassen. Ein viertes und vorletztes zu Martha. Noch ein Punkt zu ihr. Und noch etwas müssen wir benennen. Sie vergleicht sich. Sie vergleicht sich mit Maria, sagt, sie kommt schlechter weg und sie erwartet Solidarität mit Jesus. Er soll doch sagen, ja, du hast recht, Martha, und Maria liegt falsch. Und vielleicht erwartet Martha, dass Jesus die Maria auch noch ausschimpft. Versuchen wir nicht auch manchmal, uns mit Jesus zu solidarisieren, beziehungsweise ihn zu bitten, er soll sich mit uns solidarisieren? Guck mal, Jesus, wir beide, wir verstehen uns doch und der andere liegt nicht im Recht. Wir wollen uns abgrenzen mit Jesus, um besser dazustehen. Das hätten wir gerne, dass Jesus denjenigen, der in unseren Augen mit falscher oder zu viel oder zu wenig Frömmigkeit durch die Welt geht, dass Jesus den zurechtweist. Wie macht's der andere? Bin ich besser oder schlechter, frömmer oder tätiger, heiliger oder gerechter? Und dann renne ich wie Martha zu Jesus und sage, boah, guck mal der, guck mal die. Und Jesus, das ist hier gut, er sagt einfach, Martha, lass das. Komm du zu mir, höre du auf mich, urteile nicht über den anderen, sondern hilf ihm zurechtzukommen. Bring ihn zurecht. Wir verbringen viel Zeit damit, den Gottesdienst, die Nachfolge, den Dienst für Jesus anderer zu begutachten. Was machen die? Anstatt selber bei Jesus zu sitzen und uns selber korrigieren zu lassen. Selber zu hören, selber zu lernen. Jesus ist hier Lehrer. Wir lassen uns alle nicht gerne belehren, aber wir sollten es lernen. Jesus würde sagen, lerne doch selbst erstmal von dem, was ich im Leben des anderen tue. Lass dich selber korrigieren, lass dich mahnen, lass dich immer wieder auf einen guten Weg zurückführen. Lernen wir das von ihm und Martha. Und ein letztes, nochmal zu Maria. Marias Reaktion auf Jesu kommen und reden ist, ich will hören, ich will empfangen und ich will lernen. Sie setzt sich zu Jesu Füßen. Jesus ist hier Lehrer. Lassen wir uns belehren von ihm. Sie akzeptiert die Autorität, die sie hört. Wir haben oft den Gedanken, dass es einen besonderen Moment braucht, eine besondere Situation, damit Jesus reden kann. Wenn es ums Bibellesen geht, um den Gottesdienstbesuch, um das Hören auf Gott, oh, ich bin gerade nicht in der Stimmung, passt gerade nicht. Das mache ich, wenn ich mal Zeit habe, irgendwann. Maria ist da anders. Jetzt ist es dran, also lege ich alles andere aus der Hand. Warum? Weil es gut ist. Weil es ein guter Teil meiner Christusbeziehung ist. Schon unsere menschlichen Beziehungen scheitern ja daran, dass wir uns keine Zeit für den anderen nehmen. Dass wir lieber noch was anderes tun oder vielleicht sogar lieber noch was anderes für den anderen tun. Sollte das mit der Beziehung zu Gott anders sein? Jesus sagt, dass Maria sich bewusst für diesen Schritt entscheidet. Eins ist notwendig, die stille Begegnung mit dir. Maria hat dieses gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Ich glaube, dass Maria uns hier zum Vorbild werden muss. Ich sag's mal mit meinen Worten. Ich bin für die Qualität meiner Jesus-Beziehung auch selbst zu einem Stück verantwortlich. Ganz grundsätzlich, ich kann Glaube und Bindung an Christus nicht machen. Meinen Glauben schaffe ich nicht selbst. Gott sagt, dass er mich erlöst, er schafft, dass ich glauben kann und er hält mich bei sich. Das gilt. Aber ob ich mich zu ihm setze, täglich, ob ich einen Psalm lese, ein Lied singe, ein Gebet spreche, die Gemeinschaft meiner Brüder und Schwestern suche, ob ich in der Stille auf ihn höre, ob ich das tue, das ist meine Entscheidung. Und das macht Arbeit und das macht Mühe. Bei den Menschen, die mir wichtig sind, muss ich ja auch das Miteinander suchen. Wenn ich hören will, wo der andere steht und wie es ihm geht, muss ich Zeit mit ihm verbringen. Und ich muss die Entscheidung treffen, ob ich Zeit mit Christus verbringen will oder nicht. Wann höre ich ihn? Wann komme ich nah an ihn ran? Wann setze ich mich zu seinen Füßen? Vielleicht muss ich für einen Moment der Gemeinschaft mit Christus einen Moment früher aufstehen und vor dem Trubel des Tages sein Bibelwort hören. Vielleicht muss ich mittags an einer Stelle deines Tages mal innehalten, nach oben blicken. Und vielleicht müsste ich abends meinen Tag mit ihm beschließen und mich und alles, was mich bewegt, in seine Hände legen. Vielleicht muss ich einen Moment des Tages für die bewusste Gemeinschaft, für das Hören freiräumen. Meine Bibel aufschlagen und mich dann im wahrsten Sinne des Wortes vor Jesus mal hinsetzen. Das Entscheidende an der Geschichte ist, dass Jesus kommt, dass Jesus da ist und dass Jesus redet. Und ich darf sitzen und hören und mich beschenken lassen. Die Frage ist, ob ich es tue. Und es lohnt sich immer und immer wieder, sich zu Jesu Füßen zu setzen. Er ist da und er redet. Und er will Gemeinschaft haben mit uns. Er will reden. Er hat Gutes und Wahres und Heilsames und Freundliches zu sagen. Wir müssten zuhören. Räumen wir einen Moment des Tages dafür frei. Setzen wir uns zu seinen Füßen und hören wir und lernen wir und folgen wir ihm nach. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen in Christus, unserem Herrn. Amen. Und dann können wir weiter, wie Martha, in unseren Alltag, aus dem Hören heraus. Und wir besingen das, Lied Nummer 414, Lass mich, o Herr, in allen Dingen, Zähne putzen, Staub wischen, arbeiten, lernen, spazieren gehen, lass mich, o Herr, in allen Dingen auf deinen Willen sehen und dir mich weihen. Gib selbst das Wollen und Vollbringen und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin, das sind hohe Worte. Dein Herr ist alles, was ich habe. Und bin. Wir singen das Lied Nummer 414.
Selbst das Wollen und Vollbringen.
Ist im Alter von 87 Jahren verstorben und wurde am vergangenen Donnerstag auf unserem Friedhof kirchlich bestattet. Die Trauergemeinde hörte auf die Worte aus Psalm 90, die Verse 1 und 2. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe die Berge wurden, und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir schließen die Angehörigen in unsere Fürbitte mit ein. Gott möge trösten und halten und tragen in diesen schweren Tagen. Wir wollen gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, deine Gemeinde tritt betend vor dich. Und wir danken, dass es gilt, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Gnade von uns wendest. Und so befehlen wir Werner Franz in deine Hand und schließen die Angehörigen ein in unser Gebet. Herr, tröste sie, richte sie auf, gib ihnen einen guten Mut, bring du ihr Leben zurecht und hab du Acht auf sie. Herr, wir bitten und beten für uns. Da sind so viele, die krank sind. Hilf du ihrer Schwachheit auf. Schenke Genesung, wo es möglich ist. Und steh du bei. Herr, da sind so viele, die in die Irre gehen. Unter uns, in diesem Dorf, in diesem Land und auch in dieser Welt. Es ist unser Gebet, Herr, dass du zurechtbringst. Herr, da sind so viele, die sterben. Wir bitten, Herr, dass du Heil schaffst, rettest aus dem Tod. Und wir danken, dass du dem Tod die Macht genommen hast und das Leben ans Licht gebracht hast. Herr, wir bitten für uns und unseren Alltag, für die Tage, die vor uns liegen. Halte du unser Herz nah bei dir, dass wir in allen Dingen dich suchen. Dir zuhören, dich reden lassen, deinem Wort folgen. Lass uns an dir und an dieser Welt nicht irre werden. Hab du Acht auf uns und wir danken, dass du uns trägst mit Güte und Erbarmen. Wir bitten für deine Gemeinde am Ort und für deine Kirche in aller Welt, dass du sie voranbringst, zu Licht und Segen setzt. Und da, wo sie Erneuerung braucht, da bitten wir, dass du es wirkst und dass du es schenkst und dass du es schaffst.
Und da, wo unsere Brüder und Schwestern in aller Welt leiden, bedrängt sind, deine Kirche Not leidet, da bitten wir, dass du bewahrst, dass du den Brüdern und Schwestern Mut und Kraft und Stärke gibst, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Herr, wir danken, dass uns nichts aus deiner Hand reißt. Wir danken, dass du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit und wir dir folgen dürfen. Und so befehlen wir uns einfach in deine Hand für die Tage, die vor uns liegen. Danke, dass du uns nicht verlässt und nicht versäumst. Herr, du treuer Gott. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander, gemeinsam, wie Christus der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie doch einmal Platz. Es ist der Gemeinde Folgendes abzukündigen. Am nächsten Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag mit, es wird hier geschrieben, dem Frauenteam, als wüssten Sie, wer das ist. Also ein Frauenteam macht den Sonntag, den Gottesdienst zum Weltgebetstag. Er findet um 10 Uhr hier in der Kirche statt. Morgen Abend 19 Uhr, für alle, die denken, ach, ich könnte mal wieder in einen Bibeltext hineinschauen, Bibel im Gespräch im evangelischen Gemeindehaus, 19 Uhr. Am Mittwoch um 9.30 Uhr trifft sich der Miniclub im Untergeschoss des evangelischen Gemeindehauses, Eingang vom Hellerpfad aus. Sie nehmen zwar, Pfarrer Hosbach ist erkrankt, steht vorerst nicht zur Verfügung, schließen Sie ihn einfach in Ihr Gebet mit ein. Die Vertretung in dieser Woche hat Pastorin Birgit Meyer aus Wetzlar. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 125 Euro. Die heutige Kollekte ist bestimmt für Hilfe für bedürftige Familien. Und die zweite Kollekte ist für die Jugendarbeit in Lützelenden. Gott segne Geber und Gaben. Und dann ist noch die Geschichte mit den Mangos abzukündigen. Ich gebe Ihnen eine kleine Erinnerung, die Sie nicht vergessen. Sie alle kennen den Psalm, der Herr ist mein Hirte. Psalm 23. Auf Seite 23 des Gemeindebriefs finden Sie alle Informationen ausführlich, die ich Ihnen jetzt nur kurz gebe. Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, etwas Gutes für Burkina Faso zu tun, indem Sie Mangos bestellen und mit diesen Mangos dann auch eine Spende für die Schularbeit in Burkina Faso leisten. Sie können Mangos bestellen bei Andrea Hofmann. Ihre Telefonnummer finden Sie auf Seite 23 des Gemeindebriefs. Machen Sie davon Gebrauch. Bestellen Sie Mangos, tun Sie etwas Gutes. Da ich Sie sowieso gleich bitte, sich zum Segen zu erheben, denke ich, wir stehen gleich auf und singen den einen Vers des Liedes 157 stehend. Dann spreche ich Ihnen den Segen zu und danach möchte ich Sie bitten, dass Sie sich zum Nachspiel von Elena, der ich herzlich danke, was sie wiederum nicht gerne hört, dass Sie dann nochmal zuhören. 157.
Von dir lass mich nicht träumen.
Empfang den Segen, den der Herr auf sein Volk zu legen befohlen und verheißen hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.